Wer von euch eine Gemeindeordnung an der Hand hat, kann die gerne schon mal so rausnehmen, werden wir heute brauchen. Wir wollen uns heute dort nämlich das siebte Kapitel, den Paragraph 7 ansehen, der überschrieben ist mit Gemeindezucht. Ich weiß nicht, manche von euch haben es vielleicht gelesen, diese Woche hier Abkündigung im Asla-Blättchen, Sonntag, 3. Juli, 9.30 Uhr, Lehrstunde über Gemeindezucht. Rechts nebendran, herzliche Einladung. Ein Widerspruch? Mal ganz ehrlich, wenn ihr das Wort Gemeindezucht hört, wie hört sich das an? Wenn wir so ein Bild gebrauchen, klingt das eher so nach Sahneeis? So nach herzliche Einladung? Oder eher so nach Zitrone, der Biss in den sauren Apfel, eigentlich eher was, wo man sagt, naja, wenn es nicht sein muss. Ich hoffe, dass wir an diesem Morgen ein Stück mehr von diesem wichtigen Thema verstehen und es auch lieb gewinnen. Es ist sicher ein Thema, womit man sich vielleicht nicht so leicht Freunde macht, vielleicht. Vielleicht auch ein Thema, das man, wenn es irgend geht, auch gerne vermeidet. Es klingt irgendwie so wenig erbaulich und so wenig ermutigend. Und doch ist es ein sehr, sehr wichtiges, ein grundlegendes Thema. Und das werden wir heute miteinander ein Stück uns annähern und hoffentlich auch tiefer ergründen. Denn wenn wir Gemeindezucht recht verstehen, dann werden wir verstehen, dass es in Wirklichkeit ein Ausdruck der Liebe und Zuneigung Gottes ist. Ein Ausdruck der Liebe und Zuneigung Gottes. Tatsächlich herzliche Einladung. Wir werden uns wahrscheinlich nicht alle 6 Seiten in unserer Gemeindeordnung heute miteinander so ansehen, dass wir alles gemeinsam lesen. Aber doch hoffe ich, dass es gelingt, die wesentlichen Grundgedanken so zu entfalten und von der Heiligen Schrift her zu erklären, dass wir es besser erfassen, was Gemeindezucht ausmacht und wie wichtig es ist und wie gut es ist. Und hier möchte ich erst 6 grundlegende Überlegungen vorausschicken, die uns in dieses Thema einführen sollen. Ein erstes: Gemeindezucht ist ein Kennzeichen für Gemeinde. Gemeindezucht ist ein Kennzeichen für Gemeinde, für eine biblisch geordnete Gemeinde. Eine Gemeinde, die zu Recht den Namen Jesu trägt, sollte dieses Kriterium erfüllen, dass es dort Gemeindezucht gibt, dass dort Gemeindezucht stattfindet. Wenn ihr mit mir hier reinseht, in den allerersten Paragraphen, wo es heißt Name, auf Seite 6 in unserer Gemeindeordnung, dann findet man relativ weit unten hier einen Abschnitt, in dem wir unseren Namen etwas erklären und dann diesen Bestandteil Gemeinde. Wir heißen Gemeinde, wobei wir davon überzeugt sind, dass eine wahre Gemeinde wenigstens 3 Kennzeichen aufweist. Erstens, Predigt des biblischen Wortes. Zweitens, treue Beachtung von Taufe und Abendmahl. Und drittens, treue Anwendung von Gemeindezucht. Was gehört zu einer biblisch geordneten Gemeinde? Die Predigt von Gottes Wort, biblische Wortverkündigung, schriftgemäße Sakramentsverwaltung und Gemeindezucht. Das ist nichts, was wir uns ausgedacht haben. Da stehen wir durchaus in einer langen Tradition, besonders aus reformierter Glaubensüberzeugung, dass man das zu den 3 Erkennungskennzeichen zusammengefasst hat. Was gehört zu einer Gemeinde, die zu Recht diesen Namen trägt? Eine Kirche, eine Gemeinde, in der Gottes Wort nicht als solches geachtet und gepredigt wird, ist keine Gemeinde. Das Gleiche gilt für Sakramentsverwaltung, aber auch für Gemeindezucht. Es ist eines der Wesensmerkmale, eines der Kennzeichen, an denen ich eine biblisch geordnete Gemeinde erkennen kann. Und wo das fehlt, ist keine Gemeinde. Ein zweites. Gemeindezucht ist ein Vorrecht für Gemeindeglieder. Wenn wir etwas weiter in unserer Gemeindeordnung blättern, in das letzte Kapitel, das wir behandelt haben, Kapitel 6, über Gemeindegliedschaft, und dort im 7. Abschnitt, wir finden das auf Seite 25, dort haben wir auf dieser Seite gut übersichtlich die Vorrechte aufgelistet, die Gemeindegliedern zukommen. Und zu den Vorrechten von Gemeindegliedern gehören 5 Dinge, die wir hier nennen. Die Teilnahme am Abendmahl, die Teilnahme an internen Versammlungen der Gemeindeglieder, einschließlich des Stimmrechts in diesen Versammlungen, Mitarbeit bei der Ausbreitung des Reiches Gottes in den verschiedenen Diensten der Gemeinde, entsprechend der eigenen Gnadengaben und Berufungen, Seelsorge und Leitung durch die Ältesten der Gemeinde. Und als 5. Punkt nennen wir hier Fürsorge durch die Gemeindeglieder und, wenn nötig, Empfang der Gemeindezucht. Ein Vorrecht von Gemeindegliedschaft. Gemeindezucht ist ein Vorrecht, das Gemeindegliedern vorbehalten ist. Und das ist die klare biblische Botschaft. Nur wer Teil der sichtbaren Gemeinde Jesu Christi ist, kann an diesem Vorrecht auch teilhaben. Ein zentraler Text, der dieser ganzen Lehre über Gemeindezucht zugrunde liegt, finden wir in Matthäus 18. Und den sollten wir uns auch gemeinsam ansehen. Der wird uns durch diese Lehrstunde begleiten. Matthäus Kapitel 18, von Vers 15 bis 17. Was sagt unser Herr? Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugenmund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Und wir sehen hier in Vers 17 ist von der Gemeinde die Rede. Und wer die Evangelien mal genau liest und nachsieht, der stellt fest, Jesus spricht eigentlich nur an 2 Stellen überhaupt von Gemeinde. Einmal in Kapitel 16, wo er aber offenkundig eher von der nicht sichtbaren weltweiten Gemeinde spricht. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und hier, wo es ganz, ganz offensichtlich um eine sichtbare Ortsgemeinde geht. Wohin soll ich denn gehen mit dem Bruder, der in Sünde lebt oder ein Problem hat mit Sünde? Und welcher Gemeinde soll ich es denn sagen, wenn nicht zu tatsächlich existierenden Menschen, die sich als Gemeinde versammeln? Es ist die einzige Stelle, abgesehen von Matthäus 16, wo Jesus überhaupt von Gemeinde spricht, unter diesem Zusammenhang. Zumindest, wie es uns in den Evangelien natürlich überliefert ist. Gemeindezucht ist ein Vorrecht, das Gemeindegliedern zukommt. Gliedern einer sichtbaren Ortsgemeinde. Eine dritte Grundüberlegung. Gemeindezucht geschieht mittels des Wortes Gottes. Wie soll ich einen Bruder, eine Schwester von Sünde überführen? Mit der Heiligen Schrift. Wie geschieht Zurechtweisung? Mit der Heiligen Schrift. Gott hat uns sein Wort gegeben, um uns dadurch zu erziehen. Und die meisten von euch kennen sicher 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16 und 17 auswendig, wo es heißt, alle Schrift, die ganze Heilige Schrift, jede Seite, jedes Wort, alle Schrift ist von Gott eingegeben, inspiriert, Gott gehaucht. Gott hat dieses Wort geoffenbart. Aber nicht nur, damit wir darüber nachdenken, sondern es ist auch nützlich zur Lehre. Und dann kommen Dinge, die tatsächlich im Kontext von Gemeindezucht stehen, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Die Heilige Schrift ist Maßstab und Wegweiser für Gemeindezucht. Und ich kann nicht zu einem Bruder hingehen und sagen, ach, das gefällt mir aber gar nicht. Und dann sagt er, ja, warum denn nicht? Ja, weil es mir halt nicht gefällt. Das hat keine ist belanglos. Aber wenn ich ihm sagen kann, hier, du tust etwas, das steht nicht im Einklang mit dem, was in der Heiligen Schrift Gott von uns möchte und was er uns gesagt hat und was er uns gelehrt hat, dann habe ich eine Grundlage, auf der ich einen Bruder, eine Schwester auch auf Sünde ansprechen kann. Und das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, heißt es im Hebräerbrief im 4. Kapitel. Gemeindezucht geschieht unter Gottes Wort und mit Gottes Wort. Gottes Wort allein ist die Autorität, die uns Christus hinterlassen hat für diesen wichtigen Bereich auch des gemeindlichen Lebens. Und wenn es nötig ist, einen Bruder oder eine Schwester zurechtzuweisen, dann muss dies immer aus dem Wort Gottes heraus geschehen. Und das gilt auch für Pastoren, auch für Gemeindeleitung, will ich nur mal am Rande dazu sagen. Ja, nicht, weil jemand Pastor ist und zu dir kommt und sagt, mach das mal anders, hat er schon recht. Wir haben keine Amtsautorität, die neben der Schrift steht oder irgendwie uns anderweitig zukommt. Nein, wenn wir dir aus der Heiligen Schrift erklären können, guck mal, hier steht etwas und es spricht in dein Leben und angewandt für dich bedeutet es sicher das. Dann stell dich unter Gottes Wort und sei dankbar, dass der Herr dir Hirten gegeben hat, die dir helfen, das zu sehen. Ein vierter Grundgedanke. Gemeindezucht ist ein Ausdruck von Gottes Vaterliebe. Auch hier ein zentraler Text im Hebräerbrief, im 12. Kapitel. Hebräerbrief, Kapitel 12, die Verse 4 bis 11. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollen wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Denn sie züchtigten uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Was uns hier beschrieben wird, ist in einem Bild gesprochen, aber das wir immer wieder finden in der Schrift, dass wir als Gläubige, als Nachfolger Jesu Christi Kinder Gottes sind. Und als Kinder oder Söhne Gottes erzieht uns Gott und er züchtigt seine Söhne, heißt es hier. Er erzieht sie. Aber nicht einfach aus Gutdünken und Laune, sondern weil er sie liebt. Vers 6, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und wer von Gott als sein Kind angenommen wurde, wird von ihm erzogen. Wer nicht sein Kind ist, wird auch nicht erzogen. Und ein wesentliches Mittel, das Gott nun gebraucht, um seine Kinder zu erziehen, ist die sichtbare Gemeinde. Es ist die biblische Pflicht eines jeden Gotteskind, wenn möglich, Teil einer biblisch geordneten Gemeinde zu sein. Und genau dort findet dann das statt, was wir Gemeindezucht nennen. Formung, Zurechtweisung, Ermahnung, Ermutigung, Erziehung, Zucht innerhalb der Gemeinde. Dort manifestiert sich dann Gottes erzieherische Vaterliebe. Ganz konkret. Ein fünftes: Gemeindezucht ist ein wesentlicher Bestandteil der Heiligung. Man fragt sich vielleicht, ja, wieso haben wir eigentlich Gemeindezucht überhaupt nötig? Wenn ich mich bekehrt habe, wenn ich gläubig geworden bin, wenn ich Jesus Christus als meinen Erlöser erkannt habe und Errettung gefunden habe, wiedergeboren, ist das nicht genug? Sind wir dann nicht eigentlich dort, wo wir hin müssen? Wieso brauche ich dann noch Gemeinde und Gemeindezucht? Wir hatten es gerade gelesen im Hebräerbrief hier im 12. Kapitel im 4. Vers. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Und dieser Brief richtet sich an Gläubige. Ihr kämpft gegen die Sünde, aber ihr seid noch nicht fertig. Noch sind wir Sünder in dieser Welt. Noch stehen wir im Kampf gegen die Sünde. Und diesen Kampf führen wir als Kinder Gottes nicht alleine, sondern in der Gemeinschaft der Heiligen, der sichtbaren Gemeinde Jesu Christi. So heißt es dann auch etwas später noch, in Vers 14 und 15, vielleicht noch ein bisschen weiter vorne noch in Vers 10, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden, also das ist das Ziel der Erziehung. Und dann in Vers 14 und 15, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost und euch zur Last wird und durch sie viele verunreinigt werden, dass nicht jemand ein Hure oder ein Gottloser ist und so weiter. Achtet darauf. Strebt nach Heiligung. Gottgemäße Heiligung. Und da sehen wir, wie dieser Prozess der Heiligung, der Reinigung von Sünde, dieser Kampf gegen die Sünde, diese anhaltende Buße, diese Heiligung in diesem Leben, in diesen Zusammenhang gestellt wird, der sichtbaren Gemeinde. Wenn du hier Vers 15 nimmst, achte darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet. Wir müssen aufeinander Acht haben. Das ist nicht eine Sache, ich habe mich bekehrt, ich habe den Herrn Jesus lieb, ich bin ein Kind Gottes und ich bin mit mir selbst ganz zufrieden. Und ich lese meine Bibel für mich und ich lebe meinen Glauben für mich. Sondern Gott sagt hier, ihr steht nicht allein. Ihr seid Teil der sichtbaren Gemeinde und habt aufeinander Acht. Denn hier in diesem Kampf gegen die Sünde braucht ihr auch Beistand. Und ihr seid nicht allein. Und dort, wo die Heiligung und die Buße über Sünde innerhalb der sichtbaren Gemeinde, innerhalb der sichtbaren Ortsgemeinde stattfindet, dort sprechen wir von Gemeindezucht. Und ein sechster und letzter Gedanke: Gemeindezucht bereitet Jesu Braut für den Bräutigam. Das ist diese letzte und grundsätzliche Überlegung zur Gemeindezucht, die fasst in gewisser Weise die drei letzten Punkte etwas zusammen. Gemeindezucht geschieht mittels Gottes Wort als Ausdruck der Liebe Gottes zu seiner Gemeinde und dient der Heiligung der Gemeinde. Und all diese drei Gedanken finden wir vereint in einem Abschnitt im Epheserbrief im 5. Kapitel. Vielleicht haben wir ihn noch nie unter diesem Aspekt gelesen. Aber dort im 5. Kapitel im Epheserbrief in Vers 25 bis 27 lesen wir: Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Die Gemeinde wird durch diese Gemeindezucht darauf vorbereitet, Jesus als ihrem Bräutigam zu begegnen. Durch das Wasserbad im Wort, um sie zu heiligen und sie zu reinigen, dass die Sünde mehr und mehr abgetan wird, damit diese Flecken und Runzel weggehen. Und so bereitet der Herr die Gemeinde auf den Tag vor, an dem diese wunderbare Wiederkunft des Herrn stattfindet und das Hochzeitsmahl des Lammes. So wie sich eine Braut für ihren Bräutigam reinigt und rein erhält und schmückt, so reinigt sich Christus selbst seine Braut durch das Wort, damit wir am Tag seiner Wiederkunft rein und heilig sind, um ihm zu begegnen. Und wenn wir so Gemeindezucht als die Vorbereitung auf das Hochzeitsmahl des Lammes verstehen, sozusagen als Ehekurs, den Gott der Vater mit uns liebevoll durchführt, naja, dann klingt es vielleicht gar nicht mehr so seltsam, wenn es hier heißt, Gemeindezucht, herzliche Einladung. Dann schmeckt es vielleicht nicht nur nach saurer Apfel, sondern schon auch nach Sahneeis. Denn es ist ja etwas Wunderbares, dass Gott sich seine Gemeinde zubereitet, um sie in seine Herrlichkeit aufzunehmen. Natürlich dürfen wir dabei nicht vergessen, dass dieser Prozess nichts ist, was mit Leichtigkeit geht, sondern mit Schmerz und Traurigkeit verbunden ist. Eine zitronensaure Zeit, die aber ein herrliches Ziel verfolgt. Die Züchtigung erscheint uns für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Wenn wir da mal durch sind und wenn wir diese Welt verlassen, um beim Herrn zu sein, und wenn wir diesen schmerzhaften Prozess der Reinigung, der Heiligung, der Züchtigung Gottes durchlaufen haben, dann wartet etwas ganz Herrliches auf uns. Und ihr merkt schon, dass es bei Gemeindezucht um mehr geht, als darum, Sünder zu bestrafen. Gemeindezucht ist Gottes liebevolle Erziehung seiner Kinder, die wir als Sünder in dieser Welt einfach nötig haben. Und wenn wir von Gemeindezucht sprechen, dann unterscheiden wir hier und kommen jetzt auch zu dem 7. Kapitel in unserer Gemeindeordnung erstmal zwei große Bereiche, zwei grundsätzliche Bereiche, in denen Gemeindezucht eben oder wie Gemeindezucht stattfindet. Das eine, die formende Gemeindezucht und das andere, die strafende Gemeindezucht. Und ich glaube, viele, oder ich schließe mich mit ein, vielfach passiert es uns, dass wenn wir an Gemeindezucht denken, ganz automatisch mit unseren Gedanken bei dem zweiten Bereich sind, bei strafender Gemeindezucht. Und diesen ganz wesentlichen Bereich der formenden Gemeindezucht komplett aus dem Auge verlieren. Und dabei ist gerade dieser erste Teil, dieser formende Gemeindezucht in Wirklichkeit der, der ständig stattfinden sollte, der ständig stattfindet. Und der vielleicht auch im letzten Ende der bedeutsamere ist. Nur wenn es nicht mehr anders geht und wenn es kein anderes Mittel hilft, muss eben auch strafende Gemeindezucht stattfinden. Formende Gemeindezucht, was ist das? Was verstehen wir darunter? Wir haben hier geschrieben, jeder Jünger, Nachfolger Christi, muss von ihm durch sein Lehren und seine Zurechtweisung geformt werden. Christus erzieht jeden persönlich und durch die Gemeinde. Gegenseitige Unterordnung und die Unterordnung gegenüber den Aufsehern, den Pastoren, den Ältesten, die Gott über seine Gemeinde eingesetzt hat, wird von Gott gesegnet. Die Heiligung eines jeden einzelnen Gemeindegliedes sowie der Gemeinde insgesamt mit sich bringen. Es gibt jedoch Umstände, in denen formende Gemeindezucht nicht ausreichend ist und strafende Gemeindezucht notwendig wird. Formende Gemeindezucht, wo findet das statt? An sich findet es in der Gemeinde ständig statt. Jeder Gottesdienst dient dazu. Wir verkündigen Gesetz und Evangelium. Und wir predigen das Gesetz, um Gottes Heiligkeit und unsere eigene Sündhaftigkeit klarzumachen. Und dieser Teil gehört aus gutem Grund zu unseren Gottesdiensten. Es soll Sünde erkennen lassen, uns Sünder erkennen lassen, wie sündig wir sind vor dem heiligen Gott und uns aufzeigen, wo wir Reinigung brauchen, wo Flecken und Runzel in unserem Leben noch beseitigt werden müssen. Und auch die Predigt dient dazu, dass Korrektur stattfindet, Zurechtweisung, Formung und Gottes Wort ganz konkret in unsere Lebenssituation hinein angewandt wird. Es ist zumindest ein Teil der Anwendung bei Predigt. Predigt darf auch erbauen und ermutigen, aber eben auch zurechtweisen und ermahnen. Und in dem Sinne formt uns auch die Predigt, diese ganz praktische Anwendung von Gottes Wort, und übt damit diesen formenden Teil der Gemeindezucht auch aus. Gehört damit hinein. Und dann gehört natürlich dazu, dass wir uns als Geschwister auch immer wieder ganz konkret auf Sünden hinweisen, wie es uns der Herr aufgetragen hat. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du einen Bruder gewonnen, sagt unser Herr. Das gehört zum Gemeindeleben dazu. Und wir sündigen, und es hilft uns, und ich spreche aus persönlicher Erfahrung, es hilft auch mir, wenn Geschwister uns darauf aufmerksam machen. Sagen, guck mal, was du da gesagt hast, das war nicht richtig. Oder was du getan hast, ist Sünde. Ich zeige es dir in Gottes Wort. Gott möchte etwas anderes. Und ich weiß nicht, wie es den Verheirateten geht. Vielleicht ist es auch nur, weil man so dicht aufeinander lebt, aber meine Frau ist mir da eine extrem große Hilfe. Da erfahren wir das täglich. Aber auch unter Geschwistern in der Gemeinde gehört das selbstverständlich dazu, dass wir unsere Geschwister auf Sünde hinweisen, in liebevoller Weise, und sie so ermahnen und ja zur Buße leiten. Drei Stellen, die uns das auftragen aus dem Neuen Testament. Erster Thessalonicher 5, Vers 11, dort heißt es, deshalb ermahnt einander. Und interessant, wir haben hier drei Stellen, die ich gleich lesen werde. Und es kommt eigentlich immer das gleiche Wort vor. Hier an der Stelle haben sie sich entschieden für ermahnt. Man könnte auch sagen, tröstet oder ermuntert einander. Und erbaut einer den anderen, wie er auch tut. Ermahnt einander. Gegenseitig. Und dieses griechische Wort, das in diesen drei Stellen verwendet wird, hat wirklich diese zwei Aspekte. Man weiß manchmal nicht so genau, ist es eher so eine Ermahnung, eine Zurechtweisung, oder ist es eher eine Ermutigung und etwas Erbauliches? Wir brauchen beides. Letztendlich, je nach Situation, wenn jemand niedergeschlagen ist, dann ist es auch gut, ich gehe hin und ermutige und nicht nur jetzt noch eins drauf. Ja. Aber wenn jemand seine Sünde nicht sieht und sie nicht erkennt, und manchmal sind wir so blind und merken unsere Fehler nicht, eigentlich sehr oft wahrscheinlich, ja, wir brauchen unsere Geschwister, und dann ist es auch Ermahnung, zurechtweisen. Also, ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er auch tut. Hebräer 3, Vers 13, so der Herr will, werden wir auch diesen Vers nächsten Sonntag mit in der Predigt haben. Und das ist ein Gedanke, den solltet ihr vielleicht mitgehen. Hebräer 3, Vers 13. Ermuntert oder ermahnt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Ermahnt oder ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt. Und dann, wenn wir etwas weiter blättern in Kapitel 10, Vers 24, lasst uns aufeinander Acht haben um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, ermahnen, erbauen. Ist immer wieder dieses gleiche Wort hier gebraucht. Und so, und das umso mehr, je mehr wir den Tag herannahen sehen, an dem der Herr dann wiederkommt. Hebräer 3, Vers 13, ermuntert, ermahnt einander jeden Tag. Und viele Ausleger glauben, dass die ersten Christen tatsächlich jeden Tag zusammenkamen, wie wir das aus der Jerusalemer Gemeinde her kennen, in Apostelgeschichte 2. Dort heißt es, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Täglich versammelt sich die Gemeinde, um das zu erfahren, was wir Korrektur, Gemeindezucht nennen. Und im Hebräerbrief wird sehr deutlich, dass genau dieses Zusammenkommen der Gemeinde nötig ist, dass wir aufeinander Acht haben, uns ermahnen, uns ermuntern, uns trösten. Täglich. Lasst uns aufeinander Acht haben, indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen. Wir brauchen das. Und wenn es für die ersten Christen selbstverständlich war, dass sie sich täglich trafen, dann sollte es für uns hoffentlich nicht zu viel sein, wenn wir uns zweimal am Tag des Herrn und einmal in der Woche als Gemeinde versammeln. Denn das ist der Ort, an den der Herr seinen Segen verheißen hat. Den Segen der Gemeindezucht. Dieses Aufeinander Acht haben. Und diese formende Gemeindezucht ist der erste und wesentliche Teil von Gemeindezucht. Als Gemeinde sind wir berufen, bußfertige Sünder zu sein und keine Versammlung von Scheinheiligen. Formende Gemeindezucht in der sichtbaren Ortsgemeinde erfüllt genau diese Aufgabe. Und deshalb predigen wir Gesetz und Evangelium. Buße und Glaube. Tu Buße. Glaube an das Evangelium. Und das gehört zu jeder biblisch geordneten Gemeinde, die diesen Namen verdient hat. Und deshalb brauchen wir Gemeinde, sichtbare Ortsgemeinde, die Gemeinschaft der Heiligen mit den Geschwistern. Wer hat auf dich Acht, wenn du für dich allein zu Hause sitzt und dir eine Internetpredigt anhörst, die dir gerade gefällt? Und sie ausschaltest, wenn es unangenehm wird. Brauchen die Gemeinde. Wir brauchen einander. Wir brauchen den sichtbaren Leib Jesu Christi als Ortsgemeinde. Denn sonst ist diese formende Gemeindezucht nicht möglich. Oder nur so à la carte, wie es mir gerade in Kram passt. Aber das ist nicht biblisch. Manchmal genügt aber leider diese formende Gemeindezucht, die eigentlich ständig stattfindet. Jeden Gottesdienst, in jeder Zusammenkunft, im Beisammensein als Geschwister, wo wir als Sünder zusammenkommen und es ständig irgendwie mal was gibt, wo man auch Buße tun muss. Aber manchmal genügt das nicht. Manchmal ist dieser zweite Bereich, der auch bei uns in unserer Ordnung etwas umfangreicher ausgeführt wird, die strafende Gemeindezucht notwendig. Und Gottes Wort ist klar, es kommt vor, dass diese formende Gemeindezucht nichts bewirkt und ein Sünder keine Buße tut. Und in dem Fall müssen auch weitere Schritte folgen. Ich gehe noch einmal zurück zu Matthäus 18, Vers 15 bis 17. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du einen Bruder gewonnen. Ende. Formende Gemeindezucht. Wenn er aber nicht hört, und das kommt vor, so nimm noch einen oder zwei mit dir, aus zweier oder dreier Zeugen Mund, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt wird. Naja, das steht so irgendwo zwischendrin, vielleicht tut er ja dann Buße. Denn wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie ein Heide und der Zöllner, wie ein Ungläubiger, wie jemand, der kein Christ ist, der kein Jünger Jesu ist. Was nun auf formende Gemeindezucht folgt, das nennen wir strafende Gemeindezucht. Und wir sehen, es geht nicht so von einem zum nächsten, sondern es geht schrittweise und mit viel Bemühen. Ja, nicht, ich habe mal einmal mit dem geredet und er hat nichts gemacht und sofort geht's zum höchsten Möglichen, sondern es geht einen Schritt nach dem anderen. Und manchmal, hatte ich ja schon gesagt, denken wir oft oder öfter denken wir nur an diese strafende Form von Gemeindezucht, wenn wir über Gemeindezucht nachdenken. Aber Gottes Wort zeigt uns sehr klar, dass zunächst alles versucht werden muss, um einen Sünder zur Buße zu leiten, ohne zu irgendwelchen Strafmitteln zu greifen. Das heißt es auch hier in unserer einleitenden Erklärung. Strafende Gemeindezucht wird nötig, wenn Irrlehre oder zuchtloses, unmoralisches, anstößiges Verhalten unter Gemeindegliedern offenbar wird. Als allgemeine Regel gilt, dass wo immer möglich versucht werden soll, durch Beratung und Ermahnung Schwierigkeiten zu beheben, Fehler zu korrigieren und Anstöße zu beseitigen, bevor weitere Schritte eingeleitet werden. Galater 6, Vers 1, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gebt auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Jakobus 5, Vers 19 und 20, meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode retten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Sanftmut, Liebe, Nachgehen, Geduld, das sind Dinge, die uns erstmal abverlangt werden. Und überhaupt möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass nicht jede Kränkung angesprochen werden muss. Viele Sünden, die vielleicht aus Achtlosigkeit begangen werden oder ohne böse Absicht, die sollten wir einfach mit Liebe bedecken. 1. Petrus 4, Vers 8, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Wir können nicht jede Kleinigkeit, naja, es gibt keine kleinen Sünden, aber wenn wir bei jeder kleinen Kränkung, die uns irgendjemand zufügt, sofort sagen, wir müssen jetzt aber hier und so, dann ist es vielleicht auch etwas schwer. Vielleicht können wir manches auch ertragen und aushalten. Wenn jemand vielleicht ein unfreundliches Wort gesagt hat, das uns jetzt schon auch wehgetan hat, aber wir halten es aus, wir haben den anderen lieb und wir rechnen sie nicht böse an. Und dabei dürfen wir auf der anderen Seite Sünde nicht im Namen der Toleranz unter den Teppich kehren. Und das ist sicherlich der schwere Weg, dass wir den richtigen Weg finden. Das ist ein Problem gewesen, das offenkundig in Korinth aufgetreten ist. In 1. Korinther 5 wird dieser Fall beschrieben, wo ein Mann die Frau seines Vaters hat. Und die Korinther fanden das mächtig super, dass sie so tolerant sind und sagen, ist doch in Ordnung. Aber es ist nicht in Ordnung. Man kann nicht einfach drüber hinweggehen und sagen, haben wir nicht gesehen. Oder sind wir eigentlich auch noch damit einverstanden, weil wir sind ja schließlich im neuen Bund und ist ja alles anders. Aber wir sollten das richtige Maß finden. Und so es geht, mit Liebe eine Menge von Sünden bedecken. Aber wie sieht strafende Gemeindezucht nun konkret aus? Nach biblischer Lehre unterscheiden wir hier drei unterschiedliche Formen. Die Vorschriften, die uns im Neuen Testament gegeben sind, müssen sorgsam befolgt und auf jeden Fall von strafender Gemeindezucht entsprechend angewandt werden. Und hier haben wir jetzt drei Dinge genannt, die dann später ausgeführt werden. Erstens, in manchen Fällen ist eine öffentliche Ermahnung erforderlich. Zweitens, in anderen Fällen müssen manche Vorrechte der Gemeindegliedschaft zeitweilig verweigert und scharfe Kritik ausgesprochen werden. Drittens, in den schlimmsten Fällen kann Exkommunikation aus der Gemeindegliedschaft notwendig sein. Vielleicht soweit. Das wird dann hier nochmal etwas weiter ausgeführt auch. Drei Formen der strafenden Gemeindezucht finden wir im Neuen Testament beschrieben. Öffentliche Ermahnung, Rüge, Missbilligung, zeitweiliger Entzug mancher Vorrechte der Gemeindegliedschaft bis hin zur Meidung des Umgangs und als letztes Exkommunikation und Aufhebung der besonderen christlichen Gemeinschaft, der Ausschluss aus der Gemeinde. Wo finden wir das in der Heiligen Schrift? Das erste, die öffentliche Ermahnung, die Rüge, die Missbilligung. 1. Timotheus 5, Vers 20. Die das sündigen, weise vor allen zurecht, damit auch die übrigen Furcht haben. Eine öffentliche Ermahnung, eine öffentliche Zurechtweisung, die in der Gemeinde ausgesprochen werden soll. Und wir haben zumindest ein Beispiel hierfür, wo das tatsächlich mal geschehen ist. Paulus hat es einmal getan, als Petrus nach Antiochia kam. Petrus und auch andere mit ihm haben angefangen in Antiochia, dieser heidenchristlichen Gemeinde mit Judenchristen gemischt, sich auf einmal abzusondern und doch wieder nur koscher zu leben, also nur nach den jüdischen Speisevorschriften zu essen, nicht mit den Heidenchristen Tischgemeinschaft zu haben und so weiter. Und Paulus kann da nicht einfach drüber hinwegsehen. Und er weist Petrus öffentlich zurecht. In Galater 2 lesen wir das in Vers 14. Dort sagt Paulus, als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu Kephas, also das ist Petrus, vor allen, wenn du, der du ein Jude bist, wie die Nationen lebst und nicht wie die Juden, wie zwingst du dann die Nationen jüdisch zu leben? Und er ermahnt ihn vor allen. Er stellt ihn öffentlich zur Rede für sein falsches Verhalten. Für seine Absonderung. Ein Beispiel. Aber das sollte dann eben auch als Warnung dienen für andere und Petrus wieder zurechtbringen. Und soweit wir wissen, es wird nicht weiter ausgeführt, hat sich das auch geklärt. Ein Mittel, eine öffentliche Rüge. Bruder, Schwester, wir können über deine Sünde nicht mehr hinwegsehen. Du hast keine Buße getan, als wir einzeln mit dir gesprochen haben. Und zwei oder drei mitgekommen sind vielleicht. Du wirst öffentlich ermahnt. So kannst du nicht leben. Es ist nicht recht. Und die anderen müssen das wissen. Das zweite, ein zeitweiliger Entzug mancher Vorrechte der Gemeindegliedschaft bis hin zur Meidung des Umgangs. Das ist ein Punkt, der ist vielleicht manchmal nicht so ganz leicht abzugrenzen, auch gegen das nächste und das vorherige, aber auch der kommt vor. Dieser Zwischenschritt zwischen öffentlicher Ermahnung, was hier natürlich mit verbunden ist, und dem Ausschluss aus der Gemeinde ist meines Erachtens am schwersten zu fassen, aber auch er wird uns in Gottes Wort bezeugt. In 2. Thessalonicher Kapitel 3. 2. Thessalonicher Kapitel 3. Dort heißt es in Vers 6. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich und nicht nach der Überlieferung wandelt, die ihr von uns empfangen habt. Und dann in Vers 14 und 15. Wenn aber jemand unserem Wort durch den Brief nicht gehorcht, dem bezeichnet, habt keinen Umgang mit ihm, damit er beschämt werde, und seht ihn nicht als einen Feind an, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Also man hat vielleicht vorher schon so ein bisschen den Eindruck, ja, hier geht es tatsächlich um Gemeindeausschluss, zieht euch zurück, habt keinen Umgang, ganz klare Bezeichnung, der lebt unordentlich, das ist nicht in Ordnung. Aber er sagt am Ende, weist ihn zurecht als einen Bruder. Er ist nicht exkommuniziert und aus der Gemeinde ausgeschlossen, als Zöllner und Sünder, wie Jesus das gesagt hat, ja, als Heide zu betrachten, sondern als Bruder. Und in diesem Fall wird ein Bruder zeitweilig aus der Gemeinde ausgeschlossen. Ihm werden bestimmte Vorrechte verwehrt, damit er beschämt wird und Buße tut. Und anders als bei der öffentlichen Ermahnung, der Rüge, ist es hier jetzt auch die ganze Gemeinde mit eingebunden. Das Urteil soll hier und dann auch bei dem Ausschluss aus der Gemeinde durch die ganze Gemeinde gefällt werden. In Matthäus heißt es eben, Wenn aber jemand nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch nicht auf die Gemeinde hören wird, so sei er dir wie ein Heide und Zöllner. Die Gemeinde spricht zu dem Sünder. Und wenn alle ihm sagen, was du tust, ist Sünde, weil Gottes Wort sagt, es ist Sünde, und er immer noch keine Buße tut. Ja? Und so ist es hier auch, die ganze Gemeinde soll dieses Urteil aussprechen. Nicht nur ein einzelner Gläubiger, nicht nur ein Pastor oder die Pastoren, sondern die Gemeinde als Ganzes. Und schließlich der dritte und letzte mögliche strafende Form der Gemeindezucht, die Exkommunikation, die Aufhebung der besonderen christlichen Gemeinschaft, der Ausschluss aus der Gemeinde. Es kann dazu kommen, dass jemand aus der Gemeinde ausgeschlossen werden muss, weil er sein Leben, durch sein Leben und seine Unbußfertigkeit nicht erkennen lässt, dass er ein wahres Gotteskind ist. Wir sind davon überzeugt, dass zur Gemeinde, auch zum sichtbaren Leib Jesu Christi, nur solche hinzugehören dürfen, die tatsächlich wiedergeboren sind, tatsächlich gläubig sind, Kinder Gottes sind. Aber es gibt Leute, die täuschen das vor. Und die täuschen sich selbst. Und sollte es sich zeigen, dass jemand so in seiner Sünde verharrt, dass er keine Buße tun will und an der Sünde festhält und nicht am Herrn, dann sind wir berufen und auch genötigt, ihn aus der Gemeinde auszuschließen. Wenn er auch nicht auf die Gemeinde hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Römer 16, Vers 17 und 18. Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Zwistigkeiten und Anstöße zur Sünde anrichten, und wendet euch von ihnen ab, denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem eigenen Bauch, und durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Wendet euch von ihnen ab, sie dienen nicht dem Herrn, sondern sich selbst. An dieser Stelle, die führen wir in unserer Gemeindeordnung auch schon bei der vorhergehenden Missbilligung an, ist es vielleicht nicht ganz eindeutig, ob es nur da oder nur dorthin gehört, je nach Fall. Aber in 1. Korinther 5 ist es wieder sehr deutlich. Diesen Fall hatte ich angesprochen, lese ich jetzt aus Zeitgründen nicht mehr ganz vor, aber dort heißt es dann in Vers 11, ich habe euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit einem solchen nicht einmal zu essen. Die aber draußen sind, richtet Gott, tut den Bösen von euch selbst hinaus. Ja, da werden eine ganze Reihe an Sünden genannt, Menschen, die in diesen Sünden leben, die können nicht Teil der sichtbaren Gemeinde, nicht Teil der Ortsgemeinde sein. Tut sie von euch selbst hinaus. Und schließlich 1. Timotheus 1, Vers 20, Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie zurechtgewiesen werden, nicht zu lästern. Titus 3, Vers 10, einen sektiererischen Menschen weise nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung ab. 2. Johannes 10, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Aus der Gemeinde müssen all diejenigen ausgeschlossen werden, die nicht zur Gemeinde gehören, weil sie keine Kinder Gottes sind. Die in ihrem Leben nicht erkennen lassen, dass sie errettet sind, wiedergeboren sind, bußfertige Sünder sind. Und diese Grundsätze werden dann auf den nächsten Seiten in unserer Gemeindeordnung etwas detaillierter aufgeführt und entfaltet. Aber ich denke, es ist erstmal wichtig, dass wir diese Grundlinien verstanden haben. Solltet ihr auch selbst mal lesen wieder. Aber für uns soll das heute genügen. Ich hoffe, es ist mir gelungen, Gemeindezucht in ein etwas positiveres Licht zu rücken, in eine herzliche Einladung. Gemeindezucht ist ein Wesensmerkmal einer biblisch geordneten Gemeinde. Gemeindezucht ist ein Vorrecht für Gemeindeglieder. Gemeindezucht ist sichtbarer Ausdruck der Liebe Gottes zu uns Sündern, die uns heiligt und reinigt auf den Tag der Wiederkunft Christi. Etwas Wunderbares, dass Gott uns als seine Kinder behandelt und uns erzieht, damit wir rein und heilig sind für den Tag, an dem er uns in seine Herrlichkeit aufnimmt. Amen.